Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich, ich bin Unternehmenssprecherin bei Link 11 und begleite euch heute wieder in die Tiefen des digitalen Kaninchenbaus Cybersicherheit. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und mich auf dieser Reise begleitet. Mein heutiger Gast ist Lukas C. Er ist Partner bei Strategy at Germany von PwC und ein Experte für Cloud- und Cyberstrategien. Mit Lukas möchte ich heute über das Thema sprechen, wie steht Deutschland im internationalen Vergleich in Sachen Cybersicherheit da und wie gut gerüstet sind wir für die Zukunft. Und wir wollen uns auch so ein bisschen damit beschäftigen, wie geht's weiter im neuen Jahr? Was sind wichtige Komponenten in Bezug auf die Cybersicherheit? Welche Rolle spielen Menschen sowohl als Mitarbeitende als auch als Betroffene? Und eine Frage, der wir uns noch widmen wollen, ist auch das Thema digitale Transformation und wie ich eine digitale Transformation auch mit Souveränität und dem Wunsch nach digitaler Souveränität vereinbaren kann. Lukas, bevor wir jetzt einsteigen in unser Gespräch, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, liebe Lisa, vielen Dank für die Intro und auch nochmal für die Vorstellung und dass ich hier zum Jahresauftakt mit euch gemeinsam uns mal die Cybersicherheit anschauen und eine Perspektive für dieses Jahr vielleicht auch so ein bisschen absehen für die kommenden. Das ist großartig. Was verbindet mich da mit Herz und Blut? Nicht nur, dass ich es bei Strategy End, das ist unsere Strategieberatung beim PwC, also im PwC-Netzwerk, mich den Themen Cyberstrategie und souveränen Cloud widme und natürlich auch mit meinen Kollegen im Netzwerk dort auch in den Themen Cybersecurity eng zusammenarbeite, ob jetzt mal in Deutschland, europaweit oder international. Der Punkt und der Hauptpunkt sind die Herausforderungen, vor denen der öffentliche Sektor steht, die digitalen Transformationsvorhaben da sozusagen sicher das Ganze zu schaffen, souverän zu schaffen. Das sind, sag ich mal, die klaren Anforderungen, die wir auch im geopolitischen Umfeld sehen, die immer wieder auf die Tagesordnung kommen. Und an der Stelle natürlich dann zu schauen, okay, wie kann man das beschleunigen? Wie kann man das aber auch in dem Sinne souverän schaffen? Ich bin selber seit 2014 in der Beratung und war vorher, das ist vielleicht so ein kleiner Sneak, selber in dem Umfeld im Bereich Cyber- und Desinformation oder Information unterwegs, war Offizier bei der Bundeswehr und kenne daher die Themen auch nochmal aus einer ganz anderen Sicht, nicht nur aus der Beratersicht, sondern aus dem operativen Umfeld. Und das bewegt mich, ja, also von, sag ich mal, Tag an, ob es jetzt noch in Uniform war oder sozusagen jetzt hier von außen den Kunden zu helfen, hier schnelle Erfolge zu schaffen und, sag ich mal, sie sicher nach vorne zu bewegen.
Mhm. Ja, jetzt hast du ja die geopolitische Lage angesprochen. Die ist ja, ich würde mal sagen, so brisant wie nie. Also wir haben ja jetzt ganz aktuell Syrien als neuesten, nicht seit neuestem, aber der Bürgerkrieg ist da jetzt, scheint irgendwie vorbei zu sein, aber man weiß auch nicht genau, was passiert da jetzt. Wir haben die Konflikte in Israel, wir haben den Russland-Ukraine-Krieg, wir haben natürlich weltweit andere Störenfriede, die daran interessiert sind, auch die westlichen Demokratien zu schwächen. Und das geht ja mittlerweile nicht mehr ausschließlich, und die Erfahrung hast du ja auch gemacht, mit militärischen Komponenten oder ich sag mal mit einem militärischen Einsatz, sondern das passiert ja auch ganz, ganz viel im Cyberraum. Viele sprechen ja von hybrider Kriegsführung. Und wie siehst du das im Moment? Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich in Sachen Cybersicherheit da? Also sind wir gut gerüstet für die Zukunft oder glaubst du, da müssen wir noch ein bisschen was tun? Also das BSI und Claudia Plattner, die haben ja sozusagen auch die Agenda, Deutschland zur Cybernation zu machen. Gehst du da mit?
Genau, das ist genau richtig. Das ist genau der richtige Ansatz. Und ich will das vielleicht nochmal anhand von drei Punkten darstellen. Einmal, was so die Fortschritte sind, aber auch was die Herausforderungen sind. was die Vorbereitung auf die Zukunft sein muss, was wir jetzt schon erkennen können und auch nochmal, woran wir das eigentlich tagtäglich merken. Also ich finde schon, Deutschland hat sehr, sehr deutliche Fortschritte gemacht, was Cybersicherheit angeht. Und sind ja auch bestimmte Maßnahmen, die wir ganz öffentlich da aufzeigen. Wenn wir uns das BSI, wenn wir uns die aber auch der anderen Organisationen anschauen, wenn wir uns auch die Sensibilität in kritischen Bereichen, kritischer Infrastruktur anschauen, die sich natürlich mit den Angriffen, ob das jetzt durch geopolitische Risiken ist oder einfach durch eine Kriminalität, die sich auch in diesem Bereich durchzieht, oft ist es leider auch vermischt, abbildet, trotzdem bleiben Herausforderungen. Was wir sehen, ist ein zentraler Punkt, ist eine Fragmentierung der Zuständigkeiten. Ja, weil ich meine, ich bin ein ganz großer Befürworter auch von unserer föderalen Struktur. Allerdings sehen wir es im Cyberumfeld, dass das durchaus zu Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung führen kann. Und die Cyberangriffe, da musst du schnell reagieren. Und wir brauchen dort aktuell mehr Zeit. Und das sind letztendlich ist die Zeit, wo der Schaden sozusagen reduziert werden muss. Also ich glaube, das ist ein Punkt. Ich weiß, dass da viele Initiativen sind, aber auch denen, der sollte weiter fokussiert werden, absolut, so in der Zusammenarbeit über verschiedene föderale Ebenen. Und was wir auch sehen, ist natürlich eine Abhängigkeit von privat betriebenen Infrastrukturen. Ich glaube, das BBK hat erst neulich festgehalten, dass über 80% der kritischen Infrastruktur privat betrieben werden. Und ehrlicherweise sind da variierende Sicherheitsstandards. Ja. Bei den einen mag das schon sehr, sehr ausgereift sein und andere haben auch da im Privatumfeld noch was zu tun. Und dann sehen wir als dritten Punkt natürlich eine Herausforderung mit veralteten IT-Systemen. Ob das jetzt öffentliche Institutionen sind, die dort sozusagen noch nicht mit allem up-to-date arbeiten und ehrlicherweise auch ein moderates Digitalisierungstempo, was wir in Deutschland aufzeigen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, das sind auf jeden Fall klare Herausforderungen. Was müssen wir da tun, sozusagen die Vorbereitung auf die Zukunft? Und welchen Beitrag leistet dort dann auch die Cybersicherheit? Zum einen digitale Infrastrukturen als Herzstück, sag ich mal, des Ganzen, die müssen erneuert werden, da muss investiert werden, ehrlicherweise. Und man kann sich natürlich da nochmal bestimmte kritische Bereiche, sei es irgendwie Energie- oder Gesundheitswesen, anschauen, die man sich priorisiert vornimmt. Jetzt ist das eine sozusagen die Technik, die drunter liegt. Das nächste ist sozusagen aber auch die Human Power, ja, unsere Fachkräfte.
Der Mensch.
Ja, wir sehen den Fachkräftemangel und der ist bestätigt. Und ich glaube, allein in der IT, da zitiere ich jetzt auch nochmal die Bitkom an der Stelle, fehlen 149.000 IT-Spezialisten.
Ja, das ist eine Menge.
Das ist einiges und da braucht es auch an der Stelle eine strategische Initiative zur Ausbildung und auch Anwerbung von Talenten, gerade wenn wir uns nochmal den Bereich Cybersicherheit anschauen, um das mit einzubringen. Das kann ja auch integriert sein bei den IT-Spezialisten, aber das ist in dem Punkt zwingend notwendig. Und warum merken wir das und an welchen Stellen im Alltag? Ich glaube, was wir feststellen werden, sind zum einen erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, ob das jetzt verbesserte Sicherheitsprotokolle sind, ob jetzt im öffentlichen Dienst oder kritischen Infrastrukturen, um da einfach genauer drauf zu schauen und auch einen besseren Blick zu haben. Und das andere, ne, wir haben immer Technik und Mensch, ist eine gesellschaftliche Sensibilisierung. Auch da eine Schulung gegen Desinformation. Jetzt, sag mal, sind in diesem Jahr sehr kurzfristig ja die Wahlen. Und auch da sehen wir links und rechts immer wieder bestimmte Angriffsvektoren, wo dort Dinge passieren, wie gezielt, Falschinformationen gegeben.
Ja, Deepfakes.
Oder einfach nur Teilinformationen. Ja, damit fängt es an.
Ja.
Und hier im weiteren Bereich aufzuklären, zu schulen, damit man das schnell erkennen kann, vielleicht auch das digital zu unterstützen, um auch einfach, dass in der breiten Gesellschaft die Widerstandsfähigkeit von uns gegenüber den hybriden Bedrohungen, weil die kommen nicht nur alleine technisch, die kommen immer in einer Mischung, damit wir da stark aufgestellt sind.
Ja, das sind unheimlich viele verschiedene Facetten. Also auf der einen Seite, wie du es ja angesprochen hast, das ist so diese Desinformationskampagnen. Und wie gesagt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sind ja solche Deepfakes, also wirklich solche Desinformationskampagnen, die bewusst auch gefahren werden von politischen Gegnern. und bewusst auch eingesetzt werden, um bestimmte Strukturen zu destabilisieren. Das kannst du fast nicht mehr mit dem bloßen Auge erkennen. Also wir leben ja wirklich in einer Zeit, in der man nicht mehr seinen Augen und Ohren trauen kann. Das ist auf der einen Seite meines Erachtens eine sehr, sehr große Herausforderung. Auf der anderen Seite hast du ja auch den Föderalismus angesprochen. Wie gesagt, ich habe gerade, als du darüber gesprochen hast, gedacht so, ich stelle mir einen groß angelegten Cyberangriff auf beispielsweise das Stromnetz in Deutschland vor, wie 2014 geschehen in der Ukraine. Und dann eine Ministerpräsidentenkonferenz dazu, wie zu Corona-Zeiten. Das halte ich für nicht sinnvoll und auch für nicht realistisch, dass sollte es jemals zu so einem Vorfall kommen, was wir beide natürlich nicht hoffen, dann glaube ich, und das ist ja auch so ein Thema, wobei es eben bei der Cybersicherheit ja auch ankommt, da kommt es ja eben darauf an, dass du relativ schnell einen sehr fähigen Krisenstab zusammenstellst, unabhängig davon, du musst verschiedene Kompetenzen zusammenführen und hast eben natürlich das Problem, gegebenenfalls jetzt Stromnetze, die sind ja deutschlandweit verteilt, da sind mehrere Bundesländer betroffen. Also wie gesagt, toi toi toi, ich hoffe natürlich nicht, dass uns jemals sowas passiert, aber you never know. Und ich glaube tatsächlich, dass natürlich zum einen da sicherlich NIS2, also einfach die Regulierungsbestrebungen der EU, so ein bisschen Schub drauf geben, weil einfach die Notwendigkeit, sich schon grundsicher in puncto Cybersicherheit zu machen als Unternehmen, einfach eine breitere Basis bekommt sozusagen. Und du hast es ja auch angesprochen, 80% der Infrastrukturen sind in Privathand. Kritische Infrastrukturen sind ja auch von Dienstleistern, von der Lieferkette abhängig. Jetzt hatten wir in Nordrhein-Westfalen einen großen Cybervorfall 2024. Da konnten 70 Kommunen fast ein Jahr lang irgendwie nicht gescheit arbeiten. Also das liest man ja ständig. Wenn du jetzt mal so in die Glaskugel guckst, weil das macht man ja gerne so am Anfang des Jahres, was sind denn so deine Vermutungen, welche neuen Technologien und Trends sehen wir in der Cybersicherheit in den nächsten Jahren? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das wird auf jeden Fall ein Riesending, oder glaubst du, dass wir mit KI und Quantencomputing die großen Themen erstmal abgehakt haben?
Genau, also die großen Worte hast du schon genannt, und ich glaube auch, dass wir grundsätzlich auch in Deutschland sehr gut aufgestellt sind, wenn es darum geht, Krisen zu managen. Ich glaube nur, dass in der Schnelligkeit, wie wir das hier benötigen, und in diesem hybriden Ansatz, dass es unheimlich wichtig ist, das sozusagen zu erproben, auch Technologien relativ schnell einzusetzen und da mal irgendwie mit einzubeziehen, um vielleicht einfach auch einen administrativen Aufwand oder koordinierten Aufwand, wenn es halt in einem Technologien helfen, Entscheidungen auch zu unterstützen, zu beschleunigen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo das dann auch sehr gut ineinander greifen kann. Was ist es konkret in den technologischen Entwicklungen? Du hast jetzt einige genannt, also AI oder KI und maschinelles Lernen ist ein wesentlicher Punkt. Ich sehe noch einen weiteren, sind Deepfake-Technologien, auch die haben wir gesehen. Ich mache das sozusagen mal gleich an so ein paar Punkten fest, die wir natürlich sehen, weil ganz Glaskugel lesen, so ein paar Datenpunkte brauchen wir schon, ja. Und ja, auch Quantum Computing tut sich einiges. Da glaube ich, geht es eher nochmal darauf, wie setzt du das um? Fangen wir an mit, ich würde sagen, erstmal auf den Blick KI zu schauen. Worum geht es eigentlich da, schneller in diese Automatisierung zu kommen, damit dann auch da in den Technologien sowohl sehen wir, das kann das Angreifern als auch Verteidigern helfen, also auch zu wissen, wie wird es genutzt, die Angreifer, die KI nutzen, um, sag ich mal, spezifisch Schwachstellen zu identifizieren, auch die Angriffe in Echtzeit zu optimieren. Und auf der anderen Seite, was kann man als Verteidiger machen, wirklich KI da zu nutzen, um schnell diese Anomalien zu sehen, gerade wenn es um große Datenmengen geht, und dann auch automatisiert bestimmte Bedrohungen einfach schon abwenden zu können. Das ist, glaube ich, noch ein Schritt, und ich meine, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie digital man an den Stellen unterwegs ist. Aber für die Punkte, wo es absehbar ist, ist das notwendig, und es gibt ja auch schon erste Unternehmen, die KI-basierte Sicherheitslösungen einsetzen, um, sag ich mal, in Echtzeit Cyberbedrohungen zu sehen und dann da auch reagieren zu können. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, bis sich das durchsetzen wird, aber ich bin ganz sicher, sozusagen mit Gen AI und der Verbreiterung im täglichen Leben, dass es auch in diesem Umfeld sich sehr schnell da weiterentwickeln wird. Was haben wir noch? Alles um den Bereich Deepfake oder Täuschung, Gefälschung, ja. Auch im Prinzip etwas, was es seit jeher gibt, sozusagen jetzt hier im Technologiebereich. Mhm. Also
gab es ja auch schon im Kalten Krieg, dass solche Mittel eingesetzt wurden.
Genau,
aber sie wurden eben nicht in der Art und Weise, in einem ganz anderen Format genutzt, sagen wir es mal so.
Wir sehen es mittlerweile, das ist für uns und auch mich persönlich manchmal echt schwierig ist, das auch dann da genau zu unterscheiden oder man muss genauer hinschauen, weil wir auch sozusagen in einer schnellen Medienwelt leben, realistisch gefälschte Videos und Audiodateien zu sehen, mhm, weil das wird in Zukunft sehr, sehr schnell und einfach, wird es schon erstellt, ja, und glaub, ja, es wird nochmal zunehmen. Ja. Wie kann man die Verbreitung von Fehlinformationen besser und schneller einschätzen und damit sozusagen auch, sagen wir mal, eine Unterstützung bieten? Also da nur nochmal als Beispiel, ich glaube, wir erinnern uns alle an die, also in Pandemiezeiten, wie sich die Desinformationskampagnen sehr, sehr schnell verbreitet, mhm, haben. Welche Angst da auch entstanden ist, Unsicherheit, Verwirrung oder das Virus über Impfstoffe, mhm, über die Reaktion,
ja, ja,
einzelner Beteiligter. Und das zeigt ja, dass diese hybriden Bedrohungen und dann gezielten Fehlinformationen, Falschinformationen wirklich in solchen globalen Krisen ausgenutzt werden können, um auch einfach gesellschaftlich dort noch eine Störung zu verursachen.
Ja, ich hatte kürzlich einen Vortrag gehört von jemandem, der beim Bundesnachrichtendienst arbeitet, der hat gesagt, im Krieg verliert die Wahrheit zuerst. Also.
Ja, genau, leider Gottes ist es, stehen wir davor, aber ich glaube, es ist besser, das mit einer Klarheit zu sehen und zu realisieren und dort dann auch anzusetzen. Auch das, glaube ich, auch nochmal mit einem Finanzvorstand, also ein Deepfake von einem Finanzvorstand, wo ein Mitarbeiter von einem internationalen Konzern dort, sagen wir mal, angesprochen wurde und getäuscht wurde. Das waren auch nicht unerhebliche Summen, ja, die dann da überwiesen worden sind im Nachgang. Also wir sehen, es betrifft sozusagen jetzt nicht, mhm, nur,
ja,
einmal die Bevölkerung, eine Verunsicherung der Bevölkerung, sondern es kann sich auch direkt auf ein Unternehmen und auf die Mitarbeiter auswirken.
Ja.
Ist keiner geschützt. Jetzt haben wir noch den dritten Punkt, Quantum Computing. Nochmal wieder ein ganz anderer Bereich, aber wichtig in der Cybersicherheit. Wie läuft eine traditionelle Verschlüsselung ab und welche Leistungsfähigkeit haben da die zukünftigen Quantencomputer, die einfach heute gängige Verschlüsselungsverfahren aushebeln können und aushebeln werden? Und wir werden wahrnehmen, dass es mehr sogenannte Store-Now-Decrypt-Later-Attacken gibt. Ja? Mhm. Also wir wissen, dass in vielen Bereichen sozusagen die Daten sozusagen Kern und auch Monetarisierung oder halt auch ein sehr, sehr wichtiger mit sehr vielen personenbezogenen vielleicht Informationen sehr, sehr schützenswertes Gut sind, in welcher Hinsicht auch immer. Ja? Ob das jetzt unternehmerisch ist, mhm, oder,
ja,
mal gesellschaftlich oder auch aus einer Sicherheit, einer nationalen Sicherheit. Die müssen langfristig sicher aufbewahrt werden und die können ehrlicherweise heute schon verschlüsselt abgegriffen werden, also ein Szenario, und dann werden sie behalten und später entschlüsselt, sobald der Quantencomputer leistungsfähig ist. Gut, das ist jetzt sozusagen ein Risiko, was wir aufzeichnen, wo wir aber auch wissen aus der Vergangenheit, dass das tatsächlich passiert ist, dass Daten einfach erstmal abgegriffen werden. Und an dem Punkt sollte man halt schauen, dass man sich in den Verschlüsselungsverfahren genau anschaut, wo steht man da, also auch vielleicht, wie unterschiedlich ist das im Unternehmen. Und ich meine, ich glaube, wir haben ja über NIST gesprochen, aber zum Beispiel die US-Regulierungsbehörde NIST, die hat jetzt auch erst kürzlich die ersten Verschlüsselungsverfahren zugelassen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Mhm,
mh. Die sind noch nicht flächendeckend im Einsatz, aber das ist, glaube ich, ein Punkt, also wenn man vor der Frage steht, sich das nochmal anzuschauen, im Unternehmen oder in der Verwaltung dort direkt sozusagen die neueste Technik auch für die Dinge, die wirklich sensibel sind, dann einzusetzen. Und vielleicht nochmal so ein bisschen auch, was wir noch so an Trends sehen. Wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, über die sogenannten, sagen wir, Hybriden, also Multivektorangriffe. Das wird sowohl eine DDoS-Attacke, zusätzlich eine Malware-Attacke passiert und eine Desinformation noch mit koordinierten Kampagnen. Und das kann relativ schnell, ob es jetzt ein bestimmter Bereich in der Gesellschaft, ein Unternehmen ist oder sozusagen der Verwaltung, außer Kraft setzen. Und da muss man schauen, wie man halt eben solche schweren Angriffe besser abwehren kann, weil da auch verschiedene Ebenen dann. Wir haben über die Infrastruktur, mhm, gesprochen,
ja, ja,
wir haben über den Human Factor gesprochen und letztendlich das Vertrauen auch, was das Ganze bietet. Nicht zuletzt, also ich meine auch, das ist ein Trend, der schon lange erkennbar war, schon seit ehrlicherweise relativ Tacheles der Krim-Annexion von 2014, wo eine hybriden Kriegsführung tatsächlich auch militärische Aktionen, Cyberangriffe und Desinformationen genutzt worden sind. Ohne dass man jetzt sozusagen, das ist natürlich immer eine Frage der Definition von kriegerischen Handlungen, ja, das weiß ich aus meiner vorherigen Zeit, aber um in dieser Schwelle, in dieser hybriden Schwelle der Bedrohung zu bleiben. Das ist das eine, dieser Multivektorangriffe. Das andere sind auch einfach Verschleierungstechniken, um die Rückverfolgung zu erschweren.
Ja, sehen wir auch ganz
oft. Also wie nutzt du Proxy-Server, verschlüsselte Kommunikation, anonyme Netzwerke zu nutzen? Und das ist für die Verteidiger dann schwierig, weil du das schnell zuordnen musst. Du willst auch reagieren. Das macht es nicht einfacher. Und deswegen, glaube ich, müssen dann natürlich auch, wenn wir wissen, dass die Angreifer sich da anders aufstellen, auch in der Verteidigung, Technologien, Strategien und sozusagen ein Ineinandergreifen von verschiedenen Ebenen, Infrastruktur, sag ich mal, Plattform, Technologie und Human Power besser miteinander agieren.
Mhm. Ja, Human Power, das ist ein gutes Stichwort. Das leitet so ein bisschen über in meine nächste Frage, weil ich glaube tatsächlich, dass auf der einen Seite der Mensch ja oft so als der größte Risikofaktor betrachtet wird in dieser Cyberwelt, dass der quasi das schwächste Glied in der Kette ist und dass da eben die gezielten Cyberangriffe häufig funktionieren. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass der Mensch trotz allem ja auch die allererste Verteidigungslinie sein kann, weil natürlich je besser wie unsere Mitarbeitenden schulen, je besser wir Aufklärung betreiben, je früher wir meiner Meinung nach mit Cybersicherheitsaufklärung beginnen. Und das fängt für mich spätestens in der Grundschule an. Da muss es in Zukunft einfach Projekte geben oder das muss in den Lehrplan integriert werden. Aber ich meine, Wirtschaft sollte eigentlich auch schon lange im Lehrplan integriert sein, meines Erachtens. Das hat auch nicht stattgefunden. Das deutsche Schulsystem steht auf einem anderen Blatt. Das würde jetzt hier an dieser Stelle definitiv zu weit führen, diese Diskussion dahin zu lenken. Aber ich glaube tatsächlich, dass die menschliche Komponente ein unheimlich wichtiger Faktor ist in Bezug auf Cybersicherheit und gerade auch im Hinblick auf die Zukunft und wie mit bestimmten Dingen umgegangen werden kann. Du hast den Mangel an Fachkräften angesprochen. Also wir kommen nicht umhin, uns zu überlegen, wie kriegen wir möglicherweise, weil KI den ein oder anderen Job potenziell ersetzt, wie kriegen wir es hin, dass wir da vielleicht auch Menschen für die Cybersicherheit als Quereinsteiger begeistern. Also das ist ja was, ich bin ja auch eine Quereinsteigerin in der Cybersicherheit und ich bin total fasziniert und bin happy, dass ich sozusagen meine zweite berufliche Lebenshälfte wahrscheinlich in diesem Bereich verbringen darf und kann dafür auch nur Werbung machen. Also seid mutig, geht da rein und traut euch. Es ist mega spannend und man muss auch nicht coden können und man muss auch kein Diplom in Mathematik haben. Also das ist nicht erforderlich. Und wie siehst du das, wenn wir so diese ganze Gemengelage, die du jetzt da so schön geschildert hast, zusammenziehen? Wie wichtig ist da die menschliche Komponente im Bereich Cybersicherheit?
Es ist schon erheblich, ja. Ich versuche es sozusagen, die Punkte, die du angesprochen hast, vielleicht nochmal an ein, zwei Punkten zu verdeutlichen. Also einmal sind wir Menschen immer, sitzen wir hinter der Technik, hinter der Technologie. Also es ist immer ein Zusammenspiel.
Ja.
Und sagen wir, ein Angriff schaut sich immer an, ob das eine Schwachstelle sein kann. Und wir sehen ja, dass sozusagen auf das menschliche Verhalten hier gezielt abgezielt wird. Also mit Phishing-Angriffen wie Social Manipulation. Und da hilft es, und das hast du auch schon richtig gesagt, zu schulen, zu sensibilisieren. Also einfach alle Punkte bei uns, sagen wir, zu stärken. Da sind wir gut drin, glaube ich auch. Ja, da ist der Mensch einfach sehr gut, auch zu lernen, schnell zu lernen, auch das mit aufzunehmen, um das immer zu reduzieren. Was heißt es, Stärkung unserer Cybersensibilität, also frühzeitig Bedrohungen zu erkennen, also ein gutes, geschultes Personal zu haben, das einfach dann die Reaktionszeit verkürzt, das dann auch den Gesamtschaden minimiert. Und das Zweite ist auch eine starke und gute Sicherheitskultur, die muss auch etabliert sein,
ja.
Dass es allen bewusst ist, dass man dann auch im Falle der Fälle in einer Krise bestimmte Protokolle, wie man so schön sagt, ja, oder bestimmte Schritte auch einhalten kann, dass man sich auch kontinuierlich verbessert. Das geht in der Breite, wenn man es jetzt auf die einzelnen Fachkräfte im Cybersicherheitsbereich anschauen, also eine Ausbildung, Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Der Fachkräftemangel ist einfach eine ernsthafte Herausforderung und jetzt können wir eins machen, man kann jemanden gewinnen, man kann jemanden requalifizieren und ich glaube auch sich selber da da auch die Stärke einzuräumen, dass man das kann. Und von dir, deswegen finde ich es auch ein super Schritt. Ja, Women at Cyber brauchen wir, glaube ich, auch noch viel mehr, das zu tun sozusagen. Und das können wir alle sozusagen, wo wir, wenn wir jetzt länger in dem Bereich schon arbeiten, den anderen nicht nur Mut zu geben, sondern sie da auch weiter zu qualifizieren und Dinge weiter zu transportieren. Nicht nur durch OpenAI oder GenAI, sondern auch im tatsächlichen Doing. Ich glaube, das sind wichtige Themen, die da ineinander spielen.
Ja, jetzt würde ich gerne zum Abschluss nochmal auf die digitale Transformation in Kombination mit der Souveränität kommen, weil das finde ich auch ein hochspannendes Thema. Und das ist ja so, an vielen Orten wird ja immer von der digitalen Souveränität gesprochen. Und ich weiß nicht genau, ich bin sehr gespannt, wie sich manches entwickeln wird, jetzt auch gerade im Hinblick auf, du hast die neu anberaumten, sehr kurzfristigen Bundestagswahlen angesprochen. Donald Trump wird im Amt vereidigt, glaube ich, Anfang Januar, wenn mich nicht alles täuscht, oder im Januar 2025. Und das wird sicherlich auch nochmal ein bisschen was mitbringen, weil ja auch gerade so eine digitale Souveränität in manchen Teilen, finde ich, immer ein bisschen schwierig ist, weil natürlich die Welt ja total vernetzt ist. Und gerade Digitalisierung ist ja was, was ohne Vernetzung gar nicht auskommt. Und wie kann man die digitale, agile digitale Transformation mit dem Anspruch auf Souveränität vereinbaren? Wie geht es?
Genau, also ich glaube, die Frage stellen sich momentan viele und wir sehen über die Projekte, dass da sehr, sehr gute Ansätze, ob jetzt im öffentlichen Sektor, bei bestimmten IT-Dienstleistern oder auch, sagen wir mal, aus der Industrie sind und man da auch noch enger zusammenrückt. Souveränität ist ja auch ein politisch geprägter Begriff. Von daher fällt das manchmal dann schwer, wenn man das dann herunterbricht in einzelne ganz klare Anforderungen, sagen wir mal, Line-by-Line-Item aufzuzeigen. Aber ich versuche es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, weil ich glaube, das eine ist der Anspruch auf Souveränität und das andere auch sozusagen da eine Balance zu haben zwischen einer Flexibilität und Vertrauen und auch einer Kontrolle. Was wir brauchen, was du auch gesagt hast, wovon wir kommen, ist, dass wir eine schnellere, agilere Transformation brauchen. Wir haben über die IT-Infrastrukturen gesprochen, also flexible IT-Infrastrukturen zu nutzen. Eine Technologie ist die Cloud-Technologie, ja, dass die genutzt wird und auch, sagen wir mal, weitflächig primär eingesetzt wird. Aber wie schaffst du das in der Balance hin? Natürlich mit einer gewissen Multicloud-Strategie, so nennen wir das, um sich von einer bestimmten Abhängigkeit von bestimmten Anbietern nochmal zu reduzieren, gleichzeitig vielleicht auch nochmal einen weiteren Einsatz zu schaffen, diversifizierte Cloud-Lösungen zu schaffen, dass man auch handeln kann, nicht im Vendor-Login ist, sondern bestimmte Dinge sehr bewusst trifft und auch mit bestimmten Anbietern sehr bewusst macht, aber da eine Freiheit hat, ob es jetzt eine unternehmerische oder eine organisatorische Freiheit zu wechseln, aber auch Redundanzen zu schaffen, einfach um die Resilienz zu erhöhen.
Also Vendor-Login, für alle, die es nicht verstehen, das ist quasi, man ist gebunden an einen bestimmten Dienstleister.
Genau.
Und kann nicht raus aus den Verträgen oder ist quasi abhängig von denen, ne? So.
Genau, also die Abhängigkeit, deswegen, wir stehen ja sozusagen auf allen Seiten mit allen im Kontakt. Ich verstehe natürlich auch, dass wenn du etwas aufsetzt und das jetzt auf 20 Anteile verteilt sind, wird es unheimlich schwierig, das zu managen. Dann brauchst du wahrscheinlich so eine Art Agent oder Broker, ja, für deine Cloud. Aber diese Technologien sind aufgebaut worden, werden noch weiter verbessert und ich erwarte mir da in der Zukunft, dass es noch besser geht, dort eine Entscheidungsmöglichkeit zu haben. Für Europa vielleicht auch nochmal und Deutschland, glaube ich, immer, woher kam das sozusagen aus einer politischen Diskussion hier, die nationalen IT-Technologien, die europäischen IT-Technologien stärker zu fördern, dass man halt eben auch selber da wettbewerbsfähig bleibt. Ob das jetzt Open-Source-Lösungen sind und das ist jetzt nicht nur einfach Free-Coding, sondern das sind Wirtschaftsunternehmen, die dahinter stehen, einfach um proprietäre Systeme zu reduzieren, aber natürlich genauso auch so Zusammenspiel zu haben, ja, von internationalen großen Anbietern, die über Jahrzehnte jetzt das da auch investiert haben und da auch sehr, sehr starke Angebote haben, die einem natürlich helfen, jetzt schnell da auch einen digitalen Fortschritt zu haben, aber gleichzeitig in Europa mithalten zu können, halt mit nationalen oder europäischen Angeboten. Wenn wir mal irgendwie, gibt da einige wie eine Stackit oder eine IONOS, um auch souveräne Alternativen zu haben. Dann immer die Wahl zu haben, okay, was brauche ich jetzt hier? Brauche ich einen internationalen Anbieter mit einer langen Historie und vielleicht einen bestimmten besonderen Stärken? Brauche ich hier vielleicht eher nochmal einen nationalen, europäischen Fokus? Oder brauche ich die vielleicht auch im Wechselspiel, vielleicht auch in der Konstellation zusammen? An der Stelle die lokalen Kompetenzen und Infrastrukturen auszubauen, da auch nochmal zu schauen, was sind die kritischen Bereiche, ja, auch da sicherlich unsere öffentliche Verwaltung ist eine, du hast angesprochen, sozusagen mit dem Cyberangriff da auf die Kommunen und einer langen, sagen wir mal, Offline-Zeit. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch Bereiche wie Verteidigung und Gesundheit.
Ja.
Und dann natürlich nochmal zu schauen, wie diversifiziere ich das Ganze, welche Alternativen habe ich da und wie schaffe ich für mich, ob es jetzt eine öffentliche Institution ist und da sicherlich auch die IT-Dienstleister oder auch ein Privatunternehmen, irgendwie ein technologisches Ökosystem, was ich bestmöglich einsetze.
Jetzt zum Schluss, deine Top 3 Risiken für die Zukunft.
Genau, ich würde mal so auf die kurz- und mittelfristigen Risiken eingehen, so in den nächsten 5 Jahren. Und vielleicht neben den Top 3 würde ich dann vielleicht nochmal ein paar längerfristige mitgeben. Das eine haben wir, glaube ich, schon benannt, sind die hybriden Bedrohungen, politische Manipulation, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe, wie wir sie jetzt im Umfeld der Wahlen manchmal indirekter, manchmal an anderen Stellen vielleicht auch direkter wahrnehmen. KI-Technologien wie Deepfakes, die sozusagen dann das Ganze noch untergraben, das haben wir auch angesprochen. Das zweite, was sozusagen da mit reingeht, ist auch, und das spielt sozusagen diesen gesellschaftlichen Punkt rein, der auch Cyber betrifft, ja, also eine Polarisierung und wie auch Verstärkung von wirtschaftlichen Unsicherheiten und Spannungen, die dann auch genutzt werden können, ganz klar halt eben in, sagen wir mal, den hybriden Desinformationskampagnen, um dort für Spaltungen zu fördern. Der dritte Risiko, haben wir auch schon gesagt, ist im Prinzip der Fachkräftemangel. Also hier sind kritische Lücken und die brauchen wir unheimlich. Und ob wir die jetzt, sag ich mal, durch eine fortgeschrittene Technologie und Technologieeinsatz vielleicht auch verkleinern können oder ob wir einfach da uns breiter umschauen und wie wir die im breiteren Umfeld Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bevölkerung da besser auf den Stand bringen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch so einen längerfristigen Punkt oder längerfristige Risiken, die wir auch angesprochen haben, auch nochmal zusammenfassend, ist ehrlicherweise auch da wirklich Datensicherheitsrisiken durch Fortschritt im Quantum Computing, Gefahr einfach von einer vollständigen Dekryptierung, von den traditionellen Verschlüsselungen. Das muss man ehrlicherweise heute schon angehen, rückwärts gedacht, damit man da, sag ich mal, auch in der längerfristigen, auch wenn es jetzt noch nicht in den nächsten 5 Jahren passiert, aber you never know, ja, vielleicht passieren da auch der technologische Fortschritt irgendwie der Durchbruch schneller. Und das sollte man, also da sollte man aufgeweckt sein. Deswegen, was würde ich empfehlen, vielleicht nochmal zum Schluss? Kritische Infrastrukturen abzusichern, also widerstandsfähige IT, Energieinfrastrukturen zu schaffen, integrierte Frühwarnsysteme und auch wirklich diese Reaktionsmechanismen zu koordinieren. Dann die Cyber-Security-Belegschaft und auch insgesamt die Belegschaft zu qualifizieren, stärker, schneller darin auszubilden, auch in einer modernen Art und Weise, sozusagen nicht nur als letzten Sicherheitscheck, sondern das zu integrieren. Also in der Entwicklung haben wir die DevSecOps, vielleicht nennen Security Operations, das schneller mit einzubeziehen, die Resilienz zu stärken in der Gesellschaft, also Kampagnen zur Förderung von Medienkompetenz, Netzwerkbildung auch zwischen Regierung und Technologieunternehmen und letztendlich auch die Sicherheitsstrategien anzupassen gegenüber zukünftigen Bedrohungen, sei es jetzt irgendwie Quantum Computing, sei es KI, aber auch die IT-Infrastruktur.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank, Lukas, für deine spannenden Ausführungen und den Einblick in die aktuelle und zukünftige Lage, was die Cybernation Deutschland angeht. Wie ihr gehört habt, es bleibt weiterhin spannend, es bleibt turbulent. Macht euch schlau, bleibt am Ball. An dieser Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen, keep calm and get protected. Wichtiger denn je, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, was 2025 so noch mit sich bringt. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch einbringen wollt, dann meldet euch über unsere Social-Media-Kanäle. Ansonsten lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Danke. Und ich wünsche euch einen guten und sicheren Start ins Jahr 2025. Uns allen.
Ja, danke dir, Lukas. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.